Nie wieder.
Nie wieder.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe unseres Formates Rang und Namen. Und ich habe schon wieder vergessen zu schauen, welche Nummer diese Folge hat, also innerhalb dieses Formates. Ich glaube, Nummer 6 oder 7 müsste es sein. Das Konzept kennen langjährige, langmonatige Hörerinnen und Hörer schon. Langhaarige übrigens bestimmt auch. Wir werfen hier zu einem Thema ja, 3 Picks in den Raum und dann battlen wir uns darum, wer den besten gewählt hat darunter. Marius ist wieder mit dabei. Hallo.
Hallo, ich versuche heute angestrengt keine Hitlerwitze zu machen.
Bitte, 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 denn wir ja, widmen uns quasi einem Thema, das aktuell polarisiert, was die Gesellschaft auf die Straße treibt. Jede Woche 10.000 Menschen deutschlandweit gehen gegen rechts auf die Straße und wir finden das gut. Also ich weiß, kann ich für Mario sprechen, aber ich finde das sehr gut und deswegen habe ich einfach mal vorgeschlagen, wir machen hier ein Rang und Namen gegen rechts, Filme gegen rechts. Wie wir das interpretieren, bleibt uns überlassen. Marius, ich will dich nicht komplett in wegstellen in irgendeine Ecke. Ich finde, nehme an, du findest das auch gut, oder?
Ich war selber auf so einer Demo, also alles gut. Ich war selber einer dieser Zehntausenden und finde das natürlich gut. Und es gibt in diesen Zeiten etwas Hoffnung, ne? Wenn man so umzingelt ist von Tausenden von Menschen, die auch das Mindestmaß an Menschenverstand haben und gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gehen. Auslöser waren ja die Deportationspläne der AfD. Also ich habe halt gehofft, dass irgendeine dumme Aussage von diesen Leuten mal das Fass zum Überlaufen bringen muss. Und ich hoffe, das war jetzt der Schritt so weit, den sie gemacht haben, weil Nazis haben das Problem. Viele von denen sind dumm, aber manche halt auch ziemlich smart im Sinne von Manipulation der Bevölkerung. Und irgendwann ist es aber too much. Und dann geht hoffentlich die Bevölkerung auf die Straße und setzt Zeichen dagegen. Und das passiert gerade. Und wir hoffen, dass das auch ein bisschen einen Impact hat auf die Wahlen, die in diesem Jahr auch noch anstehen. Bei dir noch, ne? Sachsen wählt?
Sachsen wählt dieses Jahr, genau. Also wir machen diese Folge noch, bevor ich mich noch gegen die AfD aussprechen kann, bevor es verboten wird, vielleicht Ende des Jahres. Ich hoffe mal das Beste. Und ich bin immer sehr skeptisch, was Umfragen betrifft, einfach aufgrund des Zustandekommens solcher Umfragen. Habe ich dann doch die Hoffnung, dass die nicht ganz repräsentativ sind oder sich als Prognose herausstellen. Aber ja, wir wollen quasi als Podcast, man kann es jetzt vorwerfen, wir würden so ein bisschen auf dieser ganzen Welle mitschwimmen und doch nur Aufmerksamkeit taschen oder so, aber wir wollen natürlich auch als Podcast so ein Statement setzen, was so ein bisschen in diesen Zeitgeist reinpasst und unseren Beitrag dazu leisten, im Rahmen dessen, was in einem Filmpodcast möglich ist. Und das ist eben eine Folge quasi darüber zu machen, über Filme, die sich gegen rechts richten, die bei den Nazis aufs Maul kriegen, bei denen vielleicht die Perversion ihrer Ideologie aufgezeigt wird. Wir werden mal schauen, wie wir das hier gemacht haben. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, Marius, heute wird es passieren, heute werden wir uns mal doppeln und einer von uns muss auf einen alternativen Pick kurzfristig umschwenken.
Ja, aus Gründen der Spannung sollte man ja eigentlich seine größten Picks immer zurückhalten. Aber du hast natürlich recht, damit hat man auch immer die Gefahr, dass der beste Pick einen vielleicht vorweggenommen wird. Es ist ein taktisches Spiel, was wir hier spielen. Schach ist ein Scheißdreck dagegen. Es ist, es wird schwierig sein, denn wir suchen, du hast es schon gesagt, ich stehe im folgenden Titel, aber ich sag's trotzdem nochmal, die besten Filme gegen rechts, also welche Filme sollte man sich anschauen, wenn man mal so in aktivistischer Laune ist, beziehungsweise
aktivistischer Couchlaune, ja.
Weiß ich nicht, wenn ihr Leute in der Familie im Umkreis oder sowas habt, dann mal unter der Hand irgendwie so einen kleinen Filmtipp geben wollt, um zu zeigen, hier, guck dir den mal an. Vielleicht kommst du dann zur Vernunft.
Marius, ich würde dir den Vortritt lassen.
Ja. Ich mach das ja immer ganz gern nach meinen Gedankengängen, ne? Worauf kam ich als erstes und welche Auswahlmöglichkeiten hatte ich dann da und was ist dann der Pick geworden? Und so fange ich jetzt auch jetzt an. Wenn ich an Filme gegen rechts denke, denke ich, es tut mir leid, an Komödien. an Filme, die Nazis und Leute am rechten Rand so darstellen, wie sie sind, nämlich als Vollidioten. Und es gibt Filme, die machen das sehr gut, es gibt Filme, die machen das sehr plump, und es gibt vor allen Dingen große Meisterwerke der Geschichte, die das sehr, sehr gut hinbekommen haben. Und ich finde immer ein guter Indikator, ob ein Film gegen rechts ist, ist, ob die Rechtsextremen das den Film auch hassen. Und bei meinem Beispiel ist es so. Es ist ein amerikanischer Film aus dem Jahr 1967 von einem der größten Komiker aller Zeiten, von Mel Brooks. Und es ist natürlich The Producers. So, und ich glaube, Christian, das meintest du nicht als Doppelung, weil ich habe den Producers sehr oft vorgestellt in diesem Podcast und ich glaube, du hast ihn immer noch nicht gesehen.
Doch, den habe ich mal gesehen vor. Also es ist mittlerweile schon 3-4 Jahre her oder so. Und also wenn ich mir jetzt nochmal die Geschichte in Erinnerung rufe, sehe ich darin nicht unbedingt eine Geschichte gegen rechts, aber du wirst mich jetzt bestimmt eines Besseren belehren.
Ja, auf dem Papier fängt es auch gar nicht so an. Es geht um zwei Theaterproduzenten, die aus Versicherungsgründen versuchen wollen, das schlechteste Musical überhaupt zu entwerfen und entscheiden sich dafür, ja, ich sag's wie es ist, schwule Nazis. Ne? Also ein typisches buntes Musical, was sich allerdings um Hitler und die Machtergreifung und den Zweiten Weltkrieg dreht. Und das soll die Leute dann so dermaßen abschrecken und so den schlechten Geschmack triggern, dass das quasi nach einer Show abgesetzt wird und dadurch kassieren sie eine tolle Versicherungssumme. Einer von den beiden ist natürlich, ich vergesse immer seinen Vornamen, Wilder auf jeden Fall, Gene Wilder. Nicht Billy Wilder, das ist der Regisseur. Gene Wilder, großer Komiker der Zeit. Ganze inszeniert von Mel Brooks mit sehr schmissigen Tanznummern, wie ich finde. Und im Deutschen heißt der Film Frühling für Hitler. Das ist, glaube ich, nochmal eine sehr schöne Anspielung. So heißt nämlich das titelgebende Theaterstück auch. Und das Theaterstück an sich, was dann aufgeführt wird, ist, es ist brillant. Es ist brillant, wirklich. Es ist eines der größten Musikstücke, die jemals geschrieben worden sind. Meiner Meinung nach ist es urkomisch, es ist sehr schwarzer Humor, aber es trifft die Richtigen quasi. Und ich habe es eben schon erwähnt, Nazis und die Hardliner in den USA hassen diesen Film, weil sie als komplett lächerliche Vollidioten dargestellt werden. Jetzt würde man sagen, okay, was, sie werden als schwul dargestellt und damit als lächerlich. Das ist eine andere Thematik, über die man sehr viel diskutieren kann bei dem Film. Ich find's nicht schlimm, aber auf jeden Fall werden sie als komplette Deppen dargestellt, die zusammen im Hakenkreuz-Formation zum Beispiel tanzen. Es gibt deutsche Frauen, deutsch-blonde Frauen, die in einem Brezel-BH auftreten. Hitler selbst singt in einer schmachtenden Ballade über sich selber, Heil Myself. Es gibt großartige Quotes, Don't be stupid, be a smarty, come and join the Nazi party. Springtime for Hitler in Germany, it's winter for Poland in France. Also bitterböse, aber urkomisch. Und wenn der Film zwei Sachen darstellt, dann einmal, dass du mit jeder Form von Kunst am Broadway weiterkommst und dass nie so gut Nazis lächerlich gestellt worden sind wie in diesem Film. Und das sollte man machen. Und das sagt Brooks sein Leben lang und er lebt dann auch. Wenn solche Leute muss man lächerlich stellen. Man muss über sie lachen. Und das hassen sie. Und deswegen ist es ein perfekter Film gegen rechts.
Okay, also das Theaterstück ist natürlich, was im Film auftaucht, ein klares Statement und ja, macht sich komplett lustig und erfüllt dann natürlich den Zweck. Der Film drumherum, also zeigt dir so viel vom Musical, ist die Frage. Oder
das gesamte da geht's Ende, doch auch? Das gesamte Ende, also das Musical wird ja nicht komplett gezeigt, aber ich glaube 3-4 Songs oder so. Mhm. Du hast dann noch eine Figur, die den Hitler eigentlich spielen soll, bis er sich das Bein bricht. Auch sehr schöne Szene, halt zum Beinbruch, Stichwort. Der ja auch ein Alt-Nazi ist, ne? Der irgendwelche Tauben auf dem Dach füttert so und mit ihm dann den deutschen Tanz macht. Also ist auch eine urkomische Szene und auch als kompletter Depp dargestellt wird, der so eine Pickelhaube auf dem Kopf hat und großartig dargestellt wird. Aber ich gebe dir natürlich recht, es geht nicht nur um Nazis, sondern es geht auch um Broadway-Verarsche und Theatergruppen-Verarsche. Ne? Das kombiniert dieser Film.
Und eben in meiner Erinnerung überlagert diese ganze Geschichte drumherum, wie es produziert wird, wie die beiden versuchen, diesen Versicherungsbetrug zu begehen und wie sie dann total überrascht davon sind, was für ein Erfolg das Ding eigentlich hat.
Ja, das ist die Porte der Geschichte.
Überlagert so ein bisschen die andere Sache. Insofern beim Theaterstück gebe ich direkt beim Film selbst, habe ich so meine leisen Zweifel. Aber das gehört ja auch zur Idee des Formats dazu, dass die Gegenseite immer mindestens mal leise Zweifel hegt.
Ja, du musst natürlich was dagegen argumentieren und ich freue mich jetzt auch bei deinem Pick etwas dagegen zu argumentieren.
Ja, ich glaube, da wirst du einiges dagegen zu argumentieren zu haben.
Mach's mir doch nicht so einfach.
Womöglich der modernste Film, der heute genannt wird. Ich bin mal gespannt. Er stammt aus dem Jahr 2018 und von einem politisch ja seit jeher sehr engagierten Regisseur namens Spike Lee. Es geht um Black Klansman. Und in Black Klansman spielt John David Washington eine Figur, die es so tatsächlich gegeben hat, nämlich Ron Stallworth. Der ist neu beim, FBI, bei der Polizei einfach nur, glaube ich, in Colorado Springs. Und ist da der erste Schwarze im Revier, wird so ein bisschen vernachlässigt von den Kollegen, kriegt keine wirklichen Aufträge und denkt sich, okay, dann mache ich jetzt mal ich versuche einfach mal was, und zwar beim Ku Klux Klan mich einzuschleimen oder den zu unterwandern. Ruft da an, wird aufgenommen und stellt sich dann so raus, okay, wie das läuft schlecht, wenn ich da jetzt undercover reingehe. Nimmt sich noch seinen Kollegen gespielt von Adam Driver und ja, zusammen versuchen sie diesen Ku Klux Klan dort zu unterwandern in den 70er Jahren. Da ist natürlich der große Ortsgruppenleiter namens David Duke, der ja auch eine reale Person ist und damals da den Ku Klux Klan so ein bisschen wieder hochgebracht hat in seiner, ich glaube, dritten oder vierten Iteration. Der hat ja eine Geschichte von eingestellt und wieder auf die Beine gestellt hinter sich. Sehr interessante, sehr erschreckende Geschichte übrigens. Und jetzt entspinnt sich hier ein Plot rund um einen Anschlag, der geplant wird, rund um die ganze Rekrutierung, rund um die Ideologie. Und dieser Film zeigt nicht nur diese Ideologie, sondern auch den natürlich alles, was dahinter steht, den Hass, die Idioten, die sich da teilweise versammeln. Also das ist wirklich der White Trash, der sich da halt sammelt und seinen ganzen Hass ausschüttet. Und wie sich das alles in Form von David Duke hinter so einer bürgerlichen Mittelschichtfassade versteckt und tarnt. Und am Ende wird natürlich ganz explizit auch der Bezug zu damals aktuellem US-Politik geschlossen, nämlich zu Trump. Da wird ja gezeigt, wie er bei dieser doch sehr erschreckenden Demonstration in Charlottesville, wo ja auch die eine Frau zu Tode gekommen ist, wo er sagt, ja, da gibt's ja auch total vernünftige Menschen unter diesen rechten Demonstranten. Also da bezieht der Film Klarstellung und ich finde, er schafft einen sehr guten Spagat zwischen komödiantisch und bloßstellend, zwischen Ideologie und diese ganze Tarntaktik entblättern und gleichzeitig erschreckende Bezüge zur Jetztzeit herzustellen.
Ja, Black Klansman, ich hatte drüber nachgedacht, vor allen Dingen wegen den Abschlussszenen. Als ich ihn damals im Kino gesehen habe, weiß ich noch, dass dem mir ordentlich ein Schauder über den Rücken gelaufen ist, als ich das gesehen habe, weil er dann ja nach dem ja doch sehr munter inszenierten Film, ne, er trifft schon positiven Licht oder wie du schon sagst, so leicht komödiantische Einlagen und so, einfach weil diese Grundsituation ja schon eine sehr absurde ist, ne, als schwarzer Mann im Ku Klux Klan quasi. Wenn man es so auf dem Papier hat und dass er dann einen mit der Realität am Ende konfrontiert, macht er sehr gut. Also das kam komplett unvorhergesehen und das war ein sehr starker Move. Nur habe ich nicht mit reingenommen, weil mir ehrlich gesagt außerhalb davon wenig in Erinnerung geblieben ist. Das ist mein Problem gerade mit dem Film. Ich habe echt wenig Wissen noch darüber, was dort passiert ist. Story kriege ich halt kaum noch zusammen. Ich weiß noch, da war irgendwas mit der Black Power oder Bewegung oder
Black Panther, ja, die Black Panther Bewegung spielt da auch noch eine Rolle, ja, stimmt.
Ich weiß, dass sie sich ab und zu mal über Blaxploitation unterhalten haben auf irgendwie, also so einzelne Facettenstücke weiß ich noch, aber ich muss ihn echt noch mal sehen, tatsächlich. Ich hatte, glaube ich, wirklich noch mal Bock drauf. Aber ja, so wahnsinnig viel ist mir da nicht hängen geblieben, tatsächlich.
Ja, man muss halt so ein bisschen auch auf Spike Lees aktivistische Art, Filme zu drehen stehen, ne? Also, das ist wirklich keiner, der irgendwie sich in subtilen Ambivalenzen verliert oder so, sondern wirklich seine Filme sind halt ein Statement und klar gefärbt aus seiner politischen Richtung, aus auch natürlich dieser ganzen, also so eine Black Power Mentalität durchzieht seine Filme. Und da muss man schon ein bisschen draufstehen, um das gut zu finden und sich da reinzufügen. Aber ich werf den hier einfach mal rein.
Ja, auf jeden Fall ein Pick, über den man nachdenken kann. Ich glaube, Adam Driver ist mir da auch in einer seiner ersten Rollen aufgefallen, so nach Star Wars.
Ja, nicht die ersten Rollen, aber ja. Ach so, nach Star Wars, ja.
Ja. Star Wars war da schon. 2018?
Ja. Ja, 2018 war Star Wars schon, ja.
Also, natürlich, ich meine die neuen. Wann waren der erste neue? 17? 16?
Nee. 15, glaube ich.
15. Gott, wir werden alt. Die werden 10 Jahre alt nächstes Jahr. Ach Gott. So, ich mach weiter. Es wird ja traurig hier.
Dann machen wir nochmal eine Folge nächstes Jahr, wa?
Noch Star Wars. Gut. Wir machen weiter. Bleiben wir doch beim Kuckucksklan, würde ich sagen. Das ist doch ein angenehmes Thema aus unserer Perspektive wenigstens. Ich habe es schon am Anfang so ein bisschen angedeutet. Viele Rassisten sind Vollidioten. Und man kann sich drüber lustig machen und das ist lustig. Und man kann mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hier, das ist der White Trash, hast du gerade eben schon genannt. Und das machen ja auch viele Regisseure zu Recht. Nur, wären das alles Vollidioten, hätten wir, glaube ich, wenig Probleme. Dann, das wären die Dorftrottel. Die kann man ignorieren oder den mal im Zweifel einsperren oder so. Aber wie schon gesagt, es sind auch Leute dabei, die was im Hirn haben und das für ihre eigenen Zwecke oder Parteizwecke oder Firmenzwecke oder sowas ausnutzen und mit den Menschen spielen. Und das war natürlich zu allen Zeiten schon so, vor allen Dingen auch zu Sklavenhaltungszeiten in den USA. Und ein Film, der, wie ich finde, das perfekt macht, sowohl der komödiantische Anteil, zumindest in einer Szene, die zu einer der witzigsten Szenen der Filmgeschichte gehören, und gleichzeitig mit der Hauptrolle und dem Gegenspieler, in dem Fall Jamie Foxx und Leonardo DiCaprio, sehr viel, sehr Gutes gegen Rassismus macht, obwohl das N-Wort sehr oft in diesem Film vorkommt. Es geht um Django Unchained, natürlich. Das ist mein Beispiel. Achso, ja, es geht um... Ja, es ist ein Film von Quentin Tarantino, ich glaube, die meisten werden ihn kennen, die allermeisten werden ihn kennen, die Django-Geschichte, Jamie Foxx, der sich befreit und dann am Ende Calvin Klein als Gegenspieler hat, Calvin Klein. Ist das eine Anspielung?
Die da mit den Unterhosen.
Calvin Candy, gespielt von Leonardo DiCaprio, der einen Rassisten in Reinform spielt, die Szene mit dem Schädel ist, glaube ich, allen bekannt, ebenso ist bekannt, dass Leonardo DiCaprio da wirklich reinhaut in den Schädel. Ich glaube, so war das, ne? Ich glaube, das ist so ein Funfact, der immer wieder erzählt wird. Natürlich großartig Christoph Waltz, der ihn dann erschießt und einfach zu Jamie Foxx sagt, ich kann nicht anders. Ne? Dieser Blick von Christoph Waltz, den werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und was ich natürlich großartig noch finde, ist, was ich im Kino auch sehr lachen musste damals, ist die Kuckucksklan-Szene natürlich. Die einfach mitten im Film einfach so reingeschnitten wird, mal kurz drüber lachen über die Vollidioten und dann mal weiter im Text. Meine Idee. Ich glaube, Rechte mögen den Film auch nicht so gern.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ein Schwarzer als Westernheld, das ist ja das gute amerikanische Genre. Natürlich, oh obwohl.
Die waren 2012 schon Vogue. Schlimm.
Quentin Tarantino. Ne? Obwohl, da ja inzwischen auch so ein bisschen Bewegung reinkommt. The Harder They Fall hast du nach wie vor nicht gesehen, oder? Kann ich dir nach wie vor empfehlen? The Harder They Fall, ein Film, also ein Western, der quasi nur mit Schwarzen besetzt ist und das sehr cool macht, wie ich finde. Django Unchained, geiler Film natürlich und natürlich auch dieses, also natürlich die Ku Klux Klan Szene so als Mini-Episode, cool, witzig, haut auf die Kacke und natürlich ist Leonardo DiCaprio als Rassist absolut verachtenswert. Ich bin mir bloß immer nicht sicher, ob Christoph Waltz Figur diesen bei das fast zum Überlaufen bekommen hat, eben aufgrund des Rassismus oder nicht eher aufgrund dieser total überheblichen, ekelerregenden Geschäftsmannart, die DiCaprios Figur da ausstrahlt. Also wahrscheinlich spielt beides so ein bisschen rein. Es ist natürlich, das ist auch ein Black Power Film, wenn man so möchte, in vielerlei Hinsicht. Ja, von einem weißen Regisseur.
Von einem weißen Regisseur, ja, natürlich. Ja.
Mhm. Ob da jetzt aber so viel gegen Rassismus wirklich gemacht wird, obwohl der ja, also er wird im Prinzip ja bloßgestellt und das ist alles kompletter Schwachsinn, also weil es einfach so überzeichnet ist, ne? Kann ich den darin wenig ernst nehmen, in seiner antirassistischen
Botschaft. Findest du? Also ab,
eigentlich redet völliger Quatsch. Natürlich ist der Film völlig antirassistisch.
Also wird überzeugend dargestellt, aber Leonardo DiCaprio stellt, wie ich finde, das perfekt dar, eben diese Rassisten, die über die man sich lächerlich machen kann und sonst was, aber die halt auch gefährlich sind. Ne? Also Leonardo DiCaprio in diesem Film ist gefährlich. Ne? Also nicht nur für die Menschen um einen rum, sondern die Menschen wie er für ja, für eine ganze Bevölkerungsgruppe und für ganze Bevölkerungsgruppen. Und das, finde ich, zeigt er so wahnsinnig gut.
Ja, aber er ist ja auch vor allem gefährlich, weil er so viel Macht hat, weil er ja so ein riesiger Sklavenhalter und Unternehmer ist und weil er so viel Macht hat. Aber das lässt sich ja dann schwer übertragen auf die, ich sage mal, alltäglichen Neonazis, Rassisten und so weiter, die eben nicht diese strukturelle Macht haben, sondern bloß ihre Faust und einen Baseballschläger haben. Also, das meinte ich vielleicht mit überzeichnet, weil es halt so eine Extremfigur ist in dem Fall.
Und es entlädt sich halt fantastisch. Nicht nur Christoph Waltz-Schuss danach, du erinnerst dich, dieser Schusswechsel auch so toll, wo diese eine Person irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Kugel der abbekommt, aber danach gibt es ja ein komplettes Blutbad und ich bekomme gerade nochmal Bock, diesen Film zu sehen, es tut mir leid.
Ja, muss ich auch mal wieder machen.
Aber du hast noch zwei Picks.
Ja, genau. Ach, bleiben wir doch bei Quentin Tarantino und gehen auf meinen Pick, den ich eigentlich ganz zum Schluss rausholen wollte, aber was soll's, passt es schon, Inglourious Basterds. Natürlich ist es Inglourious Basterds, natürlich muss einer meiner absoluten Lieblingsfilme hier auftauchen, der Film, von dem ich sagen würde, es ist der ultimative Antifa-Film und nicht nur, weil er damals in meinem, ich will nicht sagen Antifa-Freundeskreis, aber Antifa-affinen Freundeskreis früher sehr, sehr hart gefeiert wurde, ja, sondern einfach aufgrund seiner, also durchgehenden Verachtung für Nazis in Form von so vielen Figuren, ja, Brad Pitts Lieutenant Aldo Rain, der mit nur einem Ziel nach Frankreich geht, nämlich Nazis zu töten. Mit seinen Kollegen, dem Bärenjuden gespielt von Eli Roth, der Nazis mit dem Baseballschläger den Schädel eindrischt, ja. Mit der Figur von der Kinobesitzerin, deren Name ich jetzt nicht mehr auf die Kante kriege, aber die natürlich auch Rache will für ihre ermordete jüdische Familie und dafür ein ganzes Kino anzündet. Das Kino nimmt hier übrigens gleich in doppelter Hinsicht Rache an den Kinos. Einmal ist es der Film selbst, einmal ist es ja das brennende Kino und Tarantinos ja, wie gesagt, Rache an den Nazis dafür auch, was sie dem Kino angetan haben damals, ja, mit ihrer Propaganda. Da spricht der Filmfan aus ihm heraus, ja. Und ja, Hans Lander natürlich als eine der wahnsinnig einprägsamen Figuren. Was man dem Film jetzt natürlich zum Vorwurf machen könnte, dass er ja so charmant ist und eine solch einprägsame, tolle Figur ist, so toll geschriebene Figur ist. Aber genau das zeigt ja so ein bisschen die verführerische Seite womöglich des Nationalsozialismus, des rechten Gedankenguts, wenn es halt mit entsprechendem Vokabular und Ausdruck und Stil vorgetragen wird, dann kann das auf einmal alles so gar nicht mehr so schlimm und so logisch erscheinen. Und ja, am Ende kriegt diese Figur erstmal ihre wahre Natur, nämlich wir erinnern uns an die Szene, in der Diane Krügers Figur dann ganz, ganz plötzlich in einem sehr ekligen Gewaltausbruch erwirkt und er kriegt dann am Ende die Quittung dafür. Er kommt zwar lebend davon, aber nicht ohne ein Zeichen für die Ewigkeit auf seiner Stirn.
Ja, einprägsam da auf jeden Fall ein Professor in der Filmwissenschaftsvorlesung, ich glaube, es war Filmgeschichte, der keinen Hehl daraus gemacht hat, dass er Tarantino nicht sonderlich toll findet, aber dann doch die Szene mehr als gelobt hat, in denen das Kino Hitler tötet, ne, und die Nazis umbringt, das ist natürlich ein schöner Gedanke, ne. Tarantino schreibt die Geschichte um und lässt die Flammen des Kinos den Nationalsozialismus ersticken. Ein schönes Bild, natürlich. Sonst, ich mag den Film natürlich auch. Ich mag natürlich auch die Darstellung von Christoph Waltz wieder und diesen ganzen Cast, diese coole Art Darstellung, Nazis umzubringen, ne, kann man bestimmt auch kritisieren, aber es ist symbolhaft gemeint und da funktioniert es natürlich fantastisch. Ja, ich bin aber, wie sage ich das nett, wie sage ich das, dass es nicht hart klingt. Ich bin nicht der größte Fan dieses Films. Ne? Mhm. Ich finde den unterhaltsam, ich mag den, wir haben eine Tarantino-Folge gemacht und ich mag einzelne Szenen daraus, ich finde das großartig geschauspielert, aber so komplett hat er mich halt nicht überzeugt. Ich finde, der hat ein paar Längen und ist nicht so, ja, und Til Schweiger spielt auch mit. In seiner besten Rolle zugegeben.
In seiner besten Rolle aller Zeiten.
Das Bild bleibt natürlich in Erinnerung und Es könnte natürlich hier auch sehr wertvoll sein in diesem Wettkampf. Dazu kommen wir dann am Ende, wenn wir alle vorgestellt haben. Werden wir das ganz ausdiskutieren. Ja, ich habe noch einen Pick, den ich hier ins Feld werfen darf. Und möchte dazu sprechen kommen, warum wir das Ganze hier machen eigentlich. Ne? Uns könnte das Ganze ja auch scheißegal sein. Da quatschen irgendwelche Leute in Potsdam darüber, Menschen zu deportieren. Ja, Leute, Meinungsfreiheit, ne? Also von mir aus sollen sie quatschen, ist doch egal, wird doch eh nicht passieren. Einfach ignorieren und weiterleben. Nee, wir wissen, wo das Ganze hinführen kann. Ne? Und wir wissen, dass wir das dunkelste Kapitel dieser Welt zu verantworten haben als Nation. Ich finde, es ist extrem wichtig, darauf aufmerksam zu machen, so oft wie es immer nur geht, wo das Ganze hinführen kann und das so drastisch, wie es irgendwie geht. Und es gibt Filme, die zeigen das sehr drastisch, indem sie eine Mischung haben aus expliziter Gewalt, aber auch, und wir wissen alle, dass es das Schlimmste, was passieren kann, wenn in einem Kopf quasi das Ganze zusammengebaut wird. Und es gibt einen Film, der das, wie ich finde, in Perfektion macht, der auch nur davon lebt, also der 140 Minuten lang die Hölle auf Erden zeigt. Den Zweiten Weltkrieg. Und das ist Come and See. Und das ist, also ich habe ihn im Kino gesehen und man hätte Stecknudeln fallen hören können. Es ist wie gesagt, 140 Minuten lang. In Belarus, glaube ich, spielt er irgendwo sowjetische Seite und zeigt diesen Terror ungeschönt. Also als wärst du dokumentarisch dabei, angelehnt mit ein bisschen Apocalypse Now Feeling, also noch ein bisschen Hölle aus Sicht des, ja, fast noch Kindes quasi dazu. Und das zeigt das Ganze unfassbar eindrücklich und ist für mich das Heftigste, was ich jemals auf dem Bildschirm gesehen habe. Und ja, ich sag mal so, die Deutschen kommen auch nicht so gut weg. Es gibt eine Szene, wo ein Dorf überfallen wird von den Nazis. Und das ist an Makaberkeit kaum zu überbieten. Und man denkt sich so, das sind doch keine Menschen, das sind überzeichnete Figuren. Aber wenn man sich Geschichten durchliest, was halt wirklich passiert ist, dann kommt das der Realität wahrscheinlich erschreckend nahe. Und das zu wissen ist unfassbar, geht einen unfassbar nahe, wie ich finde. Deswegen hier mein Pick, auch wenn er vielleicht emotional etwas manipulierend ist, weil er so eindrücklich ist. Ich glaube, du hast ihn auch gesehen, Come and See.
Mhm. Hab ihn auch gesehen und das ist jetzt natürlich schwer für mich, also sowohl argumentativ als auch ethisch gegen den besten Antikriegsfilm, den eindrucksvollsten Antikriegsfilm, wie ich finde, zu anzureden. Und ich habe auch gar nichts so weiter zu anzureden, nur also die Anmerkung, dass ich nicht finde, dass er dokumentarisch ist. Ich finde, er ist sehr filmisch, sehr eindeutig filmisch, also arbeitet sehr viel mit filmischen Mitteln in vielerlei Hinsicht. Insofern würde ich gar nicht diesen dokumentarischen Anspruch irgendwie anrechnen, aber was auch gar nicht, wie gesagt, als Kritik gemeint ist, sondern er ist ein Film und dazu steht er auch und er zeigt natürlich alles in absoluter Drastik und die Gräuel des Zweiten Weltkrieges, aber auch irgendwie so die Gräuel jedes Krieges. Ne? Also das, was ich hier nicht sehe, ist irgendwie, das kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, also korrigiere mich, falls ich mich falsch erinnere, aber jetzt nicht die Nazi-Ideologie, die hier explizit quasi herauskommt und deren Perversion gezeigt wird, sondern es ist halt einfach die Perversion des Krieges an sich.
Es ist natürlich im Kern ist es ein Antikriegsfilm einfach, ne? Also allerdings werden hier die Nazis schon, die werden nicht mal als Menschen dargestellt, ne? Falls du dich erinnerst, wenn sie dieses Dorf angreifen, die johlen rum und haben Spaß daran, diese Menschen einzufärschen und dann ja auch zu verbrennen. Das ist einfach, die werden nicht mehr als menschliches Wesen dargestellt, bis sie selber gefangen genommen werden und dann um ihr Leben betteln und dann irgendwie selber so, oh Moment mal, ich bin ja ein Mensch, Moment, kann man da nochmal drüber reden? So nach dem Motto. Aber das ist, es fühlt sich, wie ich finde, in diesem Film nicht mehr an, als wäre man auf der Erde, ne? Als wäre man irgendwie hier, unterhalten sich Menschen oder sowas. Das ist abseits von jedem, was man sich irgendwie vorstellen kann, aber man weiß, es ist die Realität, ne? Also, oder es ist nachgespielte Realität. Das ist so abgefahren tatsächlich. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es spezifisch auch darum geht, quasi, was der Nationalsozialismus aus den Menschen macht, nicht nur der Krieg macht einen zu Tieren, sondern auch diese Ideologie vor allen Dingen, weil das ist ja kein normaler Krieg, der daraus entstanden ist, ne? Also der schon schlimm genug ist, ne? Wenn Menschen erschossen werden und sowas, aber dann wäre es einer von vielen Kriegen, die wir in der Menschheitsgeschichte hatten und haben und die alle schlimm sind, aber das ist halt nochmal eine andere Art der Perversion gewesen, weil halt Menschen das das Recht Menschsein aberkannt worden ist quasi. Und das macht der Film, wie gesagt, nochmal eindrücklicher. Hast du einen Pick
noch? Okay, ja, ich habe jetzt die Wahl zwischen zwei Filmen und ich würde mich mal für, ja, auch wenn es die obvious choice ist, aber irgendwie kann diese Folge, glaube ich, nicht ohne den auskommen. Ich muss einfach Steven Spielbergs Schindlers Liste nehmen.
Ja, sehr gut.
Auch den habe ich nochmal vor kurzem geguckt und ich war doch, also jetzt mal rein so aus Konsumentensicht, war ich doch erstaunt, wie schnell diese mehr als 3 Stunden vorbeigehen oder wie flüssig der Film erzählt ist, wie durchgehend der Film erzählt ist, wie fesselnd er ist in dem, was er zeigt. Und zwar, wahrscheinlich weiß man es da draußen einfach, also hier Liam Neeson als Oskar Schindler, deutscher Unternehmer, der sehr viele Juden bei sich anstellt, weil das eben billige Arbeitskräfte sind für damals in der Nazizeit mit Beginn des Zweiten Weltkrieges und Kriegsprofiteur wird dadurch, aber auch natürlich menschliche, emotionale Bande knüpft. Und das wird ja immer so ein bisschen über weite Strecken im Unklaren gehalten. Ist er jetzt wirklich einfach nur der knallhart kalkulierende Kapitalist oder ist er tatsächlich jemand, der dabei hilft, eben über 1000 Juden vor dem Holocaust zu retten? Und so zieht sich dieser Film, wird erzählt, von Beginn des Holocaust bis zu dessen, oder sogar noch davor, bis zu dessen Ende. Und sehr viele Stationen, sehr viele Grausamkeiten, die da begangen werden, die man gar nicht so fassen kann, die wirklich tief treffen. Und man kann dem Film jetzt irgendwie vorwerfen, dass er emotional manipulativ wäre. Man kann ihm auch vorwerfen, dass er Oskar Schindler in einem besseren Licht womöglich dastehen lässt, als es letztendlich ihm gerecht wird oder angemessen ist in dem Fall. Aber dieser Film erzielt einfach seine Wirkung und bei wem es nicht tut, bei dem ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren. Aber wenn man nach diesem Film da sitzt und sich nicht denkt, okay, scheiße, diese Scheiße war so extrem, es darf einfach nicht nochmal ansatzweise so weit kommen. Und es ist alles zu verdammen, was mit dieser Ideologie, die das hervorgebracht hat, alles zu verdammen, was damit in Verbindung steht, dann weiß ich auch nicht.
Ja, was der Film auf jeden Fall sehr deutlich auch macht, ist, dass es halt kein normaler Krieg war. Also, dass es kein normaler, schrecklicher Krieg war und man denkt sich, oh, schlimm, schlimm, schlimm und tragisch und dann geht das irgendwie, dann sind das so ein paar Zeilen im Geschichtsbuch. Nee, sondern es war eine Industrie an Menschen töten und Völker töten. Und es gibt halt diese eine Szene bei Schindlers Liste mit der Gaskammer. Spielberg macht eine Suspense-Szene drauf, so ein bisschen fast, ja. Dass man halt, oder nee, Suspense ist falsch, so ein Spannungsmoment auf jeden Fall, dass man halt nicht weiß, in welcher Gaskammer sie sind oder man erwartet, dass sie jetzt vergast werden und dann hat das Ganze zwar ein Happy End, aber dieser Moment ist auch, wenn man es weiß, ist das so unfassbar und dann sieht man halt diesen Rauch aus dem KZ aufsteigen und man weiß, in anderen Kammer sind aber gerade Menschen gestorben. Übrigens, was ich gelernt habe, der Rauch aus dem KZ, ne? Dieses Sinnbild für Auschwitz quasi, ne? Das ist tatsächlich ein Mittel, das filmisch, also ein Film hat das etabliert, dass das quasi so dargestellt wird. Nämlich der erste Auschwitz-Film nach dem Krieg irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber zumindest gibt es dafür gar kein Bild oder sowas. Auch wenn die wahrscheinlich schon rauchige Türme hatten. Aber das, was man so kennt, ne, dieses typische Bild, stammt aus dem ersten Auschwitz-Film nach dem Zweiten Weltkrieg. Dessen Namen ich vergessen habe. Aber das habe ich letztens gelernt. Nur kurz als Anekdote. Aber Spielberg, also mal ganz davon abgesehen, das stimmt, dass es einfach ein guter Film ist. Ganz davon abgesehen und Liam Neeson wahrscheinlich die Performance seines Lebens abgibt. Macht er alles quasi daraus. Also er achtet, Spielberg, ich glaube, der kann auch gar nicht anders, wie einfach darauf zu achten, dass da ein unterhaltsamer Film dabei rauskommt. Aber er vergisst nie, was hier Thema ist. Ne? Also er interessiert sich wirklich für diese Menschen. Danach wurde auch diese Shoah-Stiftung gegründet und sowas, die heute noch berühmt ist. Es gibt diese Doku, ich glaube, der Film endet auch mit Realszenen, ne, wo Holocaust-Überlebende an dem Grab von Oskar Schindler stehen.
Ja, ne, die Überlebenden von diesen Schindler-Juden, wie sie ja genannt werden, die an Schindlers Grab vorbeigehen und da ihre Steine drauflegen.
Genau, die hätten sie auch nicht gemacht, wenn sie gesagt haben, naja, der war schon ein komischer Geselle, ne? Auch wenn du wahrscheinlich recht hast, dass er besser dargestellt wird. Aber trotzdem setzt, auch wenn der Film Schindlers Liste hat, nicht unbedingt Oskar Schindler ein Denkmal, sondern so diesen kleinen Tropfen an Menschlichkeit in dieser komplett unmenschlichen Zeit. Und das macht Comency nicht. Der entlässt dich nicht mit, naja, ein Funken Hoffnung reicht, ein Funken Menschlichkeit reicht, um den Krieg zu überwinden, ne? Aber Spielberg hat auf jeden Fall den hoffnungsvolleren Ansatz, wenn man es so will, ohne irgendwas zu beschönigen. Ich kann auch schlecht gegen argumentieren. Also ich habe auch damals im Kino gesehen, und also nicht damals, sondern in der Wiederaufführung, und dachte mir, na hoppla.
Na hoppla, schön. Das war dein Gedanke. Okay.
Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, so ein Pärchen war mit im Kino, die hatten eine gute Zeit. Die haben gelacht.
Oder? Was? Nein?
Doch, wirklich. Die, also was heißt gelacht?
Und die hat keiner rausgeworfen.
Die haben wirklich halt mal so gekichert oder sich unterhalten. Und ja. Es kam mir wirklich vor, im wahrsten Sinne vor, als wären sie im falschen Film gewesen. Nun gut, wir haben ein paar Filme. Bei mir Come and See, Django Unchained und The Producers.
Bei mir Black Klansman and Glorious Bastards und Schindlers Liste. Haben wir noch Honorable Mentions?
Ja, haben wir. Also Schindlers Liste stand natürlich bei mir auch drauf. Ich hätte noch die anderen großen Komödien gehabt. Natürlich Der große Diktator.
Ja, das war so der Film jetzt am Ende, wo ich mich nochmal gegen entschieden habe.
Aber ja, es war ein knappes Rennen. Hätte man auf jeden Fall nehmen können. Die Endrede ist wahrscheinlich eine der besten Reden, die jemals gehalten worden sind gegen das Regime, gegen den Terror. Oder auch Sein oder Nichtsein. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. To Be or Not to Be von Ernst Lubitsch. Der sich auch über die Nazi-Zeit so unfassbar lustig drüber macht, und es ist grandios witzig, aber auch tragisch. Dann habe ich noch, den habe ich aber leider lange nicht mehr gesehen, aber ich meine, der endet auch damit, dass ein Rassist quasi so blöd dargestellt wird, die 12 Geschworenen. Hast du noch das Ende im Blick? Ist nicht einer davon?
Ja. Also der eine, der natürlich die ganze Zeit dagegen ist, also wirklich fundamental dagegen ist, dass Dominikaner ist er sowas, der Verdächtige, natürlich war der das, also es stellt sich natürlich, oder wird dann bloßgestellt, dass das reiner Rassismus ist, weswegen er sich noch gegen all die Indizien, die eigentlich gegen seine Freisprechung sprechen.
Genau, ich hatte
dass er sich dagegen stellt.
Ich hatte noch die Szene im Kopf, wo sich irgendwie alle mit den Rücken zu ihm drehen quasi, was ich als sehr stark in Erinnerung habe, aber ich muss den Film unbedingt nochmal sehen. Und dann habe ich noch Green Room, wo Nazis einfach abgestattet werden, was natürlich auch immer schön ist.
Ja, habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass da so viel abgeschlachtet ist, aber ja, natürlich allein diese Prämisse Punker, linke Punker in einem Nazi-Club eingesperrt und wollen jetzt raus, das ist natürlich stark. Jo, bei mir steht noch Er ist wieder da, der natürlich durchaus umstritten ist und den ich auch damals geschaut habe, das erste und einzige Mal, als er rauskam, aber ich meine mich zu erinnern, dass der doch vor allem am Ende hin noch mal ganz erschreckend gezeigt hat, wie sehr die Ideologie und die Ikonografie der Nazis und Hitlers in der Jetztzeit ankommt, weil der auch so ein paar Realszenen einflechtet, wie Oliver Masucci da als wieder auferstandener Hitler mit den Menschen auf der Straße interagiert. Und die finden das gar nicht mal so komisch oder vielleicht teilweise sogar ganz gut.
Ja, da habe ich nur das Hörbuch gehört. Also das von Christoph Meyer Herbst gesprochen.
Film kann ich dir durchaus empfehlen.
Das Hörbuch war auf jeden Fall, es war unterhaltsam, sagen wir
mal so. Dann habe ich Imperium, Film, der in eine ähnliche Richtung geht wie Black Klansman. Hier Daniel Radcliffe als junger Ermittler, der bei so einem, ja, ich glaube, es war auch Ku Klux Klan, sich undercover einschleust und versucht, gegen die zu ermitteln. Der Hauptmann.
Oh ja.
War so in der Überlegensphase, weil er natürlich, er zeigt auch diese Banalität und dieses Egalsein des Vernichtungs, der Vernichtung von Menschenleben einfach. Die, wisst ihr, da draußen sterben im Konzentrationslager tausende Menschen und die feiern sich da einen ab und geben sich die übelste Party.
Auf jeden Fall einer der besten deutschen Antinationalsozialistischen Filme.
Und dann noch Blues Brothers. Also einfach nur als Big, weil einfach der sich so wunderbar über diese Neonazis da, die US-Neonazis, lustig macht.
Ja, Musik gegen Nazis auch immer gut.
Rock gegen Nazis vor allem.
Oder Blues. Ja, wie finden wir jetzt, also ihr habt 6 Tipps auf jeden Fall, ne? Mit denen man in verschiedensten Ausführungen was anfangen kann. Gibt es da eine richtige Wahl, Christian? Wahrscheinlich
eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Wollen wir
Ja, dann so irgendwie, das weiß war, ich. Also es ist mir, es ist jetzt wirklich keine abgekaterte Geschichte bei den Menschen da draußen, sondern ich glaube, Maris und ich sind jetzt einfach auf den gleichen Gedanken gleichzeitig gekommen, dass wir hier keinen Sieger küren können, sondern euch einfach alle 6 Filme ans Herz legen wollen.
Ich hatte gehofft, dass du wenigstens einen Pick dabei hast, wo ihr sagt, nee, komm, das ist wirklich Blödsinn. Aber nee, die kann man sich schon alle in
wenn ich einen rauswählen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Django, weil er noch am wenigsten da reingehört für mich, aber Django ist einfach auch ein toller Film, also.
Absolut, absolut. Ja, dann guckt euch doch einfach alle 6 Filme an, einen schönen Nachmittag an, hört mit Come and See auf und dann geht er ruhig schlafen.
Oder auf die Demo.
Oder auf die Demo, genau. Wenn Demos bei euch in der Nähe sind, geht natürlich gerne hin und setzt auch ein Zeichen. Davon kann man wirklich nie genug setzen, wie ich finde. Deswegen auch diese Folge aufgenommen. Unser Mittel sind Filme.
Zuspruch.
Oder weitere Ideen. Also,
oder weitere wenn, Ideen.
Wenn ihr sagt, naja, das sind doch ganz nette Picks, aber habt ihr den schon mal gesehen? Da kommt richtig Freude auf. Dann
Kinotagesstätte at gmail.com auf kinotagesstätte.com oder Instagram oder Twitter verfügbar.
Ich sehe übrigens gerade, Come and See ist Platz 2 der Letterboxd Top 250 Filme.
Zu Recht. Und mit diesem Fun Fact, also dem Not So Fun Fact, entlassen wir euch ins Wochenende, in den Tag, in den Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Marius, vielen Dank.
Danke auch.
Für die Aufnahme. Und wir da draußen, habt eine gute Zeit und Alerta und so, ne?
Und alle, die noch wählen dieses Jahr, macht was draus. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.